Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christian Höppner, Dirigent, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Präsident des Deutschen Kulturrates AD. Ehemaliger Präsident also dort und seit langem schon Lehrer für Violoncello an der Universität der Künste. Hallo Herr Höppner.
Grüß Sie, Frau Schäfer.
Die Violine ist das Instrument des Jahres 2020, nicht etwa das Cello. Sie haben sich aber ganz bewusst fürs Cello entschieden, oder? Sie hätten ja auch die Violine als Ihr Instrument erklären können.
Das waren ganz pragmatische Gründe. Ich finde die Haltung einfach sehr viel schwieriger bei der Geige. Das Cello liegt am Körper und es ist so, das war mir damals noch nicht bewusst, aber das ist mir hinterher klar geworden, das Cello entspricht in seinen Klangfarben am ehesten der menschlichen Stimme in seiner ganzen Farbenvielfalt. Das hat mich sehr fasziniert.
Glauben Sie denn, dass sowas wie Instrument des Jahres, jetzt 2020 die Violine, dass das der Violine in irgendeiner Form zugutekommt?
Auf jeden Fall. Wir sehen es ja schon an den vergangenen Jahren, das haben die Landesmusikräte initiiert, dass das nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bringt. Nun kann man natürlich sagen, für die Geige brauchen wir keine Aufmerksamkeit.
Genau, die ist ja überall vertreten, sehr viel gehört.
Genau, aber was wären wir ohne die Geige in der Kammermusik und auch in anderen Stilarten, in der Rockmusik, in der Popmusik und so weiter. Insofern finde ich, man kann eigentlich jedes Instrument nehmen und wir wollen eben nicht nur, oder die Landesmusikräte wollen nicht nur die Nebeninstrumente nehmen, wir haben ja auch schon die Harfe gehabt und Waldhorn und so weiter, sondern auch mal die Geige mit reinnehmen, um nochmal ein anderes Bewusstsein zu schaffen. Außerdem ist es immer eine Transformationsplattform, um generell natürlich auch auf die Situation des Musikunterrichts zum Beispiel aufmerksam zu machen.
Gut, also ich hätte auch nicht gedacht, dass irgendwas dagegen spricht oder dass Sie das jetzt argumentativ sozusagen erklären könnten. Das, was dagegen spreche, also die Violine, Instrument des Jahres, das ist eines der Themen heute. Ganz andere Themen werden wir gleich in der folgenden Stunde besprechen. Unter anderem ist der israelische Staatspräsident in Berlin zu Gast, Reuven Rivlin. Das ist eins unserer Themen, aber natürlich auch das Coronavirus in Bayern. Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin ist in Berlin. Morgen wird er im Bundestag eine Rede halten. Heute Vormittag haben er und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit Schülern des jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn in Berlin diskutiert. Das alles im Rahmen der Gedenktage, die wir derzeit erleben, zur Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren. Herr Höppner, wir haben jetzt die Bilder nochmal gesehen. Diese Erinnerung ist immer wieder auch gesagt worden, ist unglaublich wichtig, die Vernichtungspolitik der Nazis sich nochmal anzugucken. Wie ist es Ihnen gegangen? Haben Sie nochmal vielleicht sogar eine Träne geweint, als Sie die einen oder anderen Bilder gesehen haben?
Ja, unsägliche Fassungslosigkeit. Beinahe auch ein Erstaunen über dieses so frische Berührtsein, wenn ich das ja nur ein Gänsefüßchen medial sehe und höre. Ich selber habe auch Auschwitz besucht und weiß um die Kraft, die dieser Ort ausstrahlt in all seinem Grauen und Schrecken. Ja, und es stellt sich natürlich für mich auch mal die Frage, im Moment haben wir noch die Zeitzeugen, aber nicht mehr lange. Wie bringen wir dieses Thema stärker ins Bewusstsein gerade der Heranwachsenden?
Das ist in der Tat die Frage. Frank-Walter Steinmeier ist ja an mehreren Orten jetzt gewesen, letzte Woche in Yad Vashem. Aber das Erinnern hat eigentlich sein ganzes Amtsleben durchzogen. Jetzt die Rede in Auschwitz. Finden Sie, er macht seine Sache gut?
Absolut. Ich bin so froh, dass wir wirklich mit seiner Rede in Yad Vashem eine Referenzgröße erreicht haben, was ich offen gesagt nicht von allen Reden von ihm sagen würde, aber das war eine ganz, ganz wichtige, starke Rede, die uns alle, jeden Menschen, der in diesem Land lebt, egal ob er die Staatsbürgerschaft hat oder nicht, finde ich, muss sich dieser Verantwortung als Bürger dieses Landes stellen. Es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um die Verantwortung. Und das, finde ich, hat er auch unter anderem in großartiger Weise dargestellt.
Und was immer wieder dabei auch klar wird, ist, dass wir dieses Gedenken erleben in einer Zeit, wo der Antisemitismus wieder stärker wird. Was kann der Kulturbetrieb, Sie sind ein Vertreter des Kulturbetriebs, leisten, um Antisemitismus zu schwächen oder vielleicht doch, dass wir es noch erleben, dass er einfach gar nicht mehr stattfindet, gerade in Deutschland?
Also wenn ich mal bei uns anfange, beim Deutschen Musikrat und bei den 14 Millionen Menschen, die wir repräsentieren in der Interessenlage, dann müssen wir erstmal lauter werden in der Gesellschaft. Wir müssen uns überhaupt stärker einbringen. Wir sind bislang zu leise gewesen.
Wie kommt das denn?
Ja, das sind diffuse Ängste, die da mitschwingen, sich zu bekennen. Das ist meine Vermutung, ich habe darüber keine validen Zahlen, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, war das bei unserem Musikrat auch ein Prozess, bis wir dahin gekommen sind, dass der Musikrat eben nicht nur ein Gänsefüßchen dafür da ist, die Interessen der Musikerinnen und Musiker zu vertreten und der musizierenden Menschen in diesem Land, sondern dass wir auch als Teil der Zivilgesellschaft eine Verantwortung haben für das Heute und für das Morgen in unserer Gesellschaft. Und dass wir uns natürlich als Bürgerinnen und Bürger auch äußern müssen zu diesen Themen. Wir dürfen nicht leiden. Wir haben in der Nazi-Zeit das Beispiel gehabt, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gab. Es gab auch zum Glück die anderen, aber es gab viele, die eben sich nicht geäußert haben. Und das wollen wir anders machen. Deshalb sind wir auch dieses Thema angegangen mit unserem 5. Berliner Appell, Musik machen, Haltung zeigen. Aus dem heraus dann die Resolution entstanden, ist jüdisches Leben schützen. Bekenntnisse allein reichen nicht.
Und ich meine, die Musik ist ja eigentlich eine Kraft, wenn man das mal so sagen will, wo Menschen zueinander kommen, miteinander eben Musik machen. Das ist immer was Verbindendes, immer etwas, was Brücken baut.
Ja, einerseits Brücken baut, also da bin ich ganz bei Ihnen. Musik ist aus meiner Wahrnehmung sogar die stärkste Kraft der Künste, ohne das jetzt abzuwerten. Aber Musik erreicht den Menschen in einer Breite und emotionalen wie auch kognitiven Tiefe, die natürlich dieses Brückenbauen anlegen kann. Sie kann aber auch manipulativ, und das passiert ja massiv, sie kann auch missbraucht werden, um eben zu indoktrinieren. Und das haben wir im Bereich des Rechtsrock zum Beispiel, der rechtsmissbrauchten Musik, haben wir das in einem erschreckenden Ausmaß bis auf die Schulhöfe.
Richtig. Insofern kann Musik auf der anderen Seite auch sehr trennen, wenn man sich mit einem Stil identifiziert und dann die anderen ausschließt, die andere Musikstile schätzen.
Ja, und man kann sie eben auch zum Aufstacheln benutzen. Also da sie die Emotion so unmittelbar erreicht, kann man beides bewirken. Man kann Neugierde wecken auf das andere, man kann auf das Unbekannte, man kann Brücken bauen. Dazu kann Musik beitragen. Diese Seite der Musik wird auch immer gerne hervorgehoben. Mache ich auch. Aber ich weise immerhin darauf hin, Musik ist ein Januskopf. Sie hat eben beide Seiten. Sie kann auch das Böse in uns Menschen und in unserer Gesellschaft befördern. Und das müssen wir auch klar erkennen und entsprechend natürlich uns auch engagieren, dass das nicht so stark passiert.
Sagt Christian Höppner, der Generalsekretär des Deutschen Musikrats. Und im Zuge der Gedenktage, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wird wieder über den 8. Mai als Feiertag in Deutschland nachgedacht. Esther Bejarano, die den Holocaust überlebt hat, die auch Vorsitzende des Auschwitz-Komitees ist, hat diesen Vorschlag jetzt nochmal laut gemacht in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten, an Frank-Walter Steinmeier, auch an die Bundeskanzlerin adressiert und an Mitglieder des Bundestags. Wir hören mal, was sie da fordert.
Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit 7 Jahrzehnten und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern wurde auch ich auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit.
Esther Bejarano schreibt so in einem offenen Brief. Was denken Sie, Herr Höppner? Das ist doch eine gute Idee, oder? 8. Mai, Feiertag in Deutschland.
Genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu fordern. Und ich sage mal, ohne Wenn, mit einem Aber, ja. Dieses Aber würde ich darauf beziehen, wie wir den Tag gestalten. Also ich bin uneingeschränkt dafür, dass das ein Feiertag werden soll. Und auch das Argument, wir haben schon so viel, das zählt überhaupt nicht für mich.
Es gab natürlich auch das Argument, dass manche Menschen ja immer noch dachten, naja, es ist ein Tag der Kapitulation.
Ja, ich glaube, da hat uns aber Richard von Weizsäcker mit seiner berühmten Rede zu diesem Anlass wirklich auch schon Wege gezeigt. Und also ich glaube, ich bin fest überzeugt, wir müssen uns dieser Verantwortung stellen, indem wir da auch sagen, wird zu einem Feiertag. Ich bin absolut dafür. Nur, jetzt kommt das Aber, wir sollten es anders gestalten als andere Feiertage. Wir haben das Übliche bei diesen nationalen Feiertagen, dass dann Gedenkveranstaltungen stattfinden und Festakte und so. Und das finde ich auch alles gut. Ich erinnere bloß mal Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, wunderbar, immer in einem anderen Land der Bundesrepublik. Nur es ist eben doch so, dass das Gros der Bevölkerung jetzt rein zahlenmäßig gesehen das als einen freien Tag sieht und nutzt. So, das will ich auch niemandem verwehren. Ich finde aber, dieser Tag, der eignet sich nicht dafür, baden zu fahren oder sonst was zu machen, sondern ich finde, zumindest da, wo wir mit regulieren können, und das wären zum Beispiel die Schulen, dass man an diesem Tag sagt, die Schulen öffnen ihre Häuser, sie zeigen, was sie zu diesem Thema gearbeitet haben, ob das Ausstellungen sind, Aufführungen, was weiß ich nicht. Man kann sich auch vorstellen, sie gehen raus und reinigen zum Beispiel die Stolpersteine, was auch immer, oder besuchen Gedenkstätten. Ich finde, das sollte ein verpflichtender Tag werden, für die Schule eben nicht frei. Ich weiß gar nicht, ob das juristisch geht.
Weiß ich auch nicht, weil Feiertag ist ja eigentlich eben Feiertag und wäre dann frei. Und was Sie jetzt vorschlagen, ist ja eben dann kein freier Tag.
Nein, genau. Also ich finde, die Schulen
ein
sollten…
Ein Feiertag mit Programm.
Genau. Sonst reizt sich das eine und die andere. Und das passt zu diesem Feiertag überhaupt nicht.
Sie haben Richard von Weizsäcker schon angesprochen, Bundespräsident 1985. Eben über diese Frage hat er gesprochen. Ist das ein Tag der Befreiung oder der Kapitulation? Wir hören ihn nochmal.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai überhaupt erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang.
Das war also 1985. So lange ist sozusagen das schon, wie soll ich sagen, im Schwange. Und so lange besteht dieser Vorschlag. Warum tun wir uns so schwer damit? Jetzt haben verschiedene Fraktionen im Bundestag schon auch reagiert. Die Linke zum Beispiel, die FDP, die Grünen sagen alle, 8. Mai, ein Feiertag, das wäre eine gute Idee.
Da kann ich jetzt nur spekulieren. Ich finde es schon mal ein ermutigendes Zeichen und die Zeit ist einfach reif. Ich verstehe, dass das lange braucht, auch gerade in diesem Spannungsfeld zwischen Schuld, Sühne und Verantwortung. Aber es ist ja klar, dass die nachwachsenden Generationen dieses Verantwortungsthema mitnehmen müssen. Und das gehört zu kommunizieren. Das beeinflusst ganz stark unser Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir auch vor dem Hintergrund, dass die Zeitzeugen ja nun bald nicht mehr uns berichten werden können, müssen wir uns dieser Frage stellen, wie können wir diese furchtbare Zeit, diese Verantwortung, die wir haben, auch in künftigen Generationen nahebringen.
Andere Möglichkeit wäre aber auch, den 9. November zu einem neuen Feiertag zu erklären. Interessant da, dass sozusagen einerseits die Katastrophe, also 9. November 1938 brennen die Synagogen in Deutschland, andererseits 9. November 1989, da vollendet sich die friedliche Revolution, dass da so beide Komponenten einfließen würden.
Ja, für mich persönlich wiegt aber das, was wir 1945 gelegt haben, auch mit dem, wie sich unsere Gesellschaft derzeit aufstellt, wie sie zerspalten ist, wiegt dieser Tag noch stärker, wenn man denn abwägen müsste.
Wenn man abwägen müsste, dann wäre Christian Höppner für den 8. Mai als Feiertag und nicht so sehr für den 9. November. Wir wollen über die AfD sprechen im Bundestag. Die schrumpft nämlich weiter, die Fraktion, die AfD-Bundestagsfraktion. Ausgetreten ist gestern eine sächsische Abgeordnete, Verena Hartmann. Sie hat der Fraktionsspitze geschrieben, dass sie die Fraktion also und die Partei mit sofortiger Wirkung verlassen will, aber natürlich weiterarbeiten möchte im Bundestag. In dem Brief hat sie, soweit ich weiß, keinen Grund angegeben. Uns zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Frau Lindner, gibt es wirklich keinen Grund in dem Brief? Ist da nichts Genaueres aufgeführt von Frau Hartmann selbst?
Ja, Frau Hartmann hat jetzt tatsächlich nachgelegt. Heute Vormittag gegen ungefähr 10 Uhr hat sie dann eine ausführliche Erklärung auf ihrem Facebook-Profil hochgeladen. Und wenn man sich diese Erklärung durchliest, die hat es wirklich in sich. Da schreibt sie nämlich, dass der rechte Flügel innerhalb der AfD um jeden Preis nach Macht strebt, die ganze Fraktion mit Grabenkämpfen vereinnahmt und alle, die sich gegen diese rechtsextreme, sie sagt tatsächlich auch wörtlich rechtsextreme Strömung wehren, werden gnadenlos aus der Partei gedrängt. Das heißt, sie meint den Parteiflügel rund um Björn Höcke. Und das ist tatsächlich interessant, weil es in die gleiche Richtung geht, was man schon zum Beispiel im Dezember erlebt hatte mit Lars Herrmann, der auch sächsischer Abgeordneter ist und auch aus Partei und Fraktion ausgetreten ist. Von daher finde ich es dann doch ganz bemerkenswert, denn Verena Hartmann, die hat im vergangenen Sommer die Erklärung, den Appell der 100 unterzeichnet, die sich an dem Stil des rechtsnationalen Flügels von Björn Höcke gestört hatten und auch geschrieben hatten, die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Und offenbar haben wir das einige Leute übel genommen. Und das mag einer mit der Gründe sein, warum Verena Hartmann jetzt hinschmeißt.
Mhm. Frau Lindner, folgende Frage. Hat sie sich denn zum Thema Umgang mit der Kultur, mit den Künsten geäußert?
Nee, dazu hat sie sich nicht geäußert, was aber ehrlich gesagt nicht so weit erstaunlich ist, weil wenn man sich so das politische Wirken von Frau Hartmann anschaut, war sie im Landwirtschaftsausschuss Mitglied, hat sich dort geäußert, hat dort fehlende Lebensmittelkontrollen zum Beispiel beklagt oder auch die Vernachlässigung des ländlichen Raumes, wie sie es gesehen hat. Das waren eher so die Themen, die sie umgetrieben hat. Und wenn man sich es biografisch nochmal anschaut, hat sie zwar in der Kommunikation gearbeitet, auch als Unternehmensberaterin, hat auch eine Ausbildung zum Beispiel bei der Berliner Polizei durchlaufen, ist dort aber nicht mehr Mitglied. Sie führt es noch auf ihrer Homepage, das finde ich ganz interessant als Abgeordnete, aber ich habe gerade mit der Berliner Polizei telefoniert und die sagen, nein, Verena Hartmann steht hier bei uns nicht im Adressbuch.
Jetzt hat die Bundestagsfraktion der AfD noch 89 Mitglieder. 5 sind seit der Wahl 2017 ausgestiegen. Sind das viele? Muss man sagen, Mensch, das ist wirklich ein Schwund?
Ja, es sind viele. Auch wenn die Fraktionsspitze das versucht, ganz anders darzustellen. Heute Morgen war eine kurze Pressekonferenz, die immer zur Sitzungswoche stattfindet, also regelmäßig stattfindet. Da war das natürlich auch Thema. Und da wurde vom parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion von Bernd Baumann gesagt, naja, andere Parteien, die sind genauso chaotisch in den Anfangszeiten der Grünen. Da war das ja noch viel schlimmer. Oder hat jetzt zum Beispiel, was er sehr gerne tut, nochmal auf die Grünen geblickt, hat gesagt, Cem Özdemir habe ja auch erfolglos versucht, Fraktionschef zu werden. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen. Ich habe gerade noch mal geschaut, dass es nur bei einer anderen Fraktion Austritte gegeben hat, wo es jetzt fraktionslose Abgeordnete gibt. Das ist Marco Bülow von der SPD gewesen, der aus der SPD-Bundestagsfraktion aus der Partei ausgetreten ist. Aber so einen Schwund, wie es ihn bei der AfD gibt, von 94 auf 89 Mitglieder, das gab es in dieser Legislatur bei keiner anderen Fraktion.
Denken Sie, dass das eine Art Trend ist, also dass auch noch weitere Abgeordnete sich mit dem Gedanken tragen, eventuell Partei und Fraktion zu verlassen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es bei dem Wahltermin 2021 für die Bundestagswahl bleibt, dass da sicherlich noch andere Leute austreten werden. Oder was ich auch beobachte, ist, dass Leute teilweise so ein bisschen in die innere Immigration gehen und sehr die Füße stillhalten, was zum Beispiel innerparteiliche Kritik, aber auch innerparteiliche Auseinandersetzung in der AfD angeht, was man in anderen Parteien oder anderen Fraktionen meiner Ansicht nach viel lebendiger sieht. Da ist bei der AfD, ich finde auch gerade seit der neuen Vorstandswahl, seit diesem doch bedeutsamen Parteitag in Braunschweig, ist völlig klar, wer Höcke, wer den Flügel kritisiert, der hat in der AfD eigentlich nichts mehr zu kamellen. Und dieser Austritt von Verena Hartmann zeigt ganz deutlich für mich diese Tendenz.
Nochmal zum Thema Kulturpolitik. Christian Höppner hat es eben angesprochen. Herr Höppner, die AfD präsentiert sich, kann man vielleicht so sagen, im Osten völkisch, national zunehmend rechtsextrem. Welche Strategie sehen Sie denn da, die AfD verfolgt in der Kulturpolitik? Sehen Sie eine?
Absolut. Die AfD hat ja nicht umsonst darum gerungen, den Vorsitz im Kulturausschuss zu bekommen im Deutschen Bundestag. Den hat sie zum Glück nicht bekommen. Aber die AfD hat natürlich erkannt, dass Kultur genau das zentrale Mittel ist, mit dem man Menschen erreichen kann. Wir haben vorhin über die Wirkungsmechanismen, über die Janusköpfigkeit der Musik gesprochen. Das kann man ja insgesamt der Kultur zuschreiben. Und deshalb wollen sie natürlich mit über die Künste ihre Ideologie verbreiten. Und mit ihren Positionen sind sie klar verfassungswidrig. Denn sie wollen die Kunstfreiheit, die Freiheit von, wie im Artikel 5 heißt, Kunst, Wissenschaft und Lehre unseres Grundgesetzes, die wollen sie einschränken. Sie wollen mit dem Vorwand, zum Beispiel Aufführung, Theateraufführung unpolitisch zu machen, greifen sie genau in dieses Grundrecht ein und befinden sich damit, und das ist das Gefährliche, ja nicht in einer isolierten Position des rechten Flügels der AfD in Deutschland, sondern sie befinden sich damit leider in Gänsefüßchen in guter Nachbarschaft zu manchen europäischen Ländern, die wir haben, zu unseren Nachbarn. Wenn ich an Polen, an Ungarn denke, da gibt es wirklich massive Einschränkungen der Kunstfreiheit, die gibt es bereits, und die AfD versucht mit den Mitteln des parlamentarischen Betriebes, mit massiven Anfragen, das Bewusstsein dafür zu schüren, die Kunstfreiheit einzuschränken. Und das ist eine ganz große Gefahr, der wir sehr massiv wehren müssen.
Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrats, und im Hauptstadtstudio Dank an Nadine Lindner für diese Einschätzungen. Hier im Studio zu Gast Christian Höppner, Cellist und Dirigent. Und ich freue mich, dass wir weiterhin die Themen dieses Tages gemeinsam betrachten. Wir schauen nach München, nach Bayern. Dort gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Infizierten. Dieser Patient hat sich wohl bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Wir hören mal, was auf der Pressekonferenz die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel über den Zustand des Patienten gesagt hat.
Zum einen, dass der Patient momentan isoliert ist, sich im Krankenhaus befindet. befindet, es ihm aber gut geht. Und dass wir gleichzeitig aber auch die engeren Kontaktpersonen, also den Kontakt, den er innerhalb der Familie oder auch mit Arbeitskollegen hat, dass wir diese Kontaktpersonen informieren und auch empfehlen, dass sie zu Hause erstmal bleiben, bis eben auch abgeklärt ist, ob sich bei ihnen Symptome entwickeln.
Das also sagt Melanie Hummel, die bayerische Gesundheitsministerin. Herr Höppner, macht Ihnen das Coronavirus Angst?
Angst wäre zu viel gesagt. Ich bin eher erstaunt über die starke emotionale Reaktion in der öffentlichen Berichterstattung, also um die Dramatisierung dieses Themas. Ich sage das deshalb, ich bin kein Experte in Gesundheitsfragen, um Gottes Willen. Aber wir haben ein bisschen in unserer Gesellschaft, das betrifft auch die Klimafrage, das Vertrauen in die Wissenschaft verloren. Wenn Wissenschaftler dieses Thema, dieses Coronavirus erklären, wird deutlich, dass das im Verhältnis zu anderen Epidemien, die wir haben, vielleicht potenziell, aber derzeit noch nicht diese Auswirkungen hat. Und ich finde auch, wir dürfen das, was an der Börse passiert, der Börsenkurs hat ja sehr sensibel reagiert. Mhm. Das ist aber sozusagen typisch für eine Börse, dass sie dann auch sehr frühzeitig und manchmal sehr stark reagiert. Das dürfen wir aber nicht zum Gradmesser in unserer Gesellschaft machen. Also ich nehme das, wenn man so will, zwar mit Besorgnis wahr. Na klar, frage ich mich auch, was passiert da und so. Aber ich habe großes Vertrauen in die Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Thema auskennen, und bin sicher, dass die uns keine Beruhigungspillen verfassen, sondern dass die es einfach gut einordnen können.
Also Besorgnis sagen Sie ja, aber Hysterie ist nicht angebracht. Wir haben heute früh in Studio 9 hier in Deutschlandfunk Kultur mit Philipp Osten gesprochen über die Gefahr eben dieses Virus. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, und er sagt, auch ein Schnupfen wird vom Coronavirus ja ausgelöst.
Die Erkältungskrankheit, jede 10. Erkältungskrankheit wird durch ein Coronavirus hervorgerufen. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ansteckend das ist. Da verändert sich ja dieses Genom sehr, sehr schnell und die Ansteckung schwindet oder nimmt zu, und auch die Pathogenität, also wie stark macht das krank, das ändert sich auch. Deswegen nehme ich an, das wird relativ bald verschwinden. Jetzt haben wir weltweit ungefähr 100 bis 120 Todesfälle. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 1,6 Millionen Tuberkulose-Tote pro Jahr haben, ist das natürlich ein Ereignis, was sehr überschätzt wird.
Das ist also im Grunde das, was Sie eben gesagt haben, dass er sagt, ja, muss man genau beobachten, aber eigentlich dürfen wir eben keine Hysterie hier entwickeln.
Ja, und das ist natürlich auch nochmal ein Appell an insgesamt an die Medienlandschaft, im Sinne von Hans-Joachim Friedrichs, sich nicht gemein zu machen mit Stimmungen, mit Personen, sondern wirklich das zu berichten, was ist. Und wenn man dann die Wissenschaft zu Worte kommen lässt, dann kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden.
Ich meine, wir müssen trotzdem festhalten, das, was ist, ist, dass es dieses Virus gibt, dass es sehr ansteckend ist und dass es sich wahrscheinlich verbreiten wird, weil wir eben globale Verkehrswege haben und Menschen von hier nach da fliegen und es durchaus mitnehmen können und die auch gar nicht wissen eventuell, dass sie unterwegs sind und infiziert sind.
Auf jeden Fall. Also das wollte ich jetzt auch nicht als Botschaft senden, wir können sorglos so weitermachen wie bisher, auf gar keinen Fall. Wir können aber auch erkennen, wie dann ein Land wie China in einer Lage ist, dieses Krankenhaus, was sie da aufbauen, jetzt innerhalb einer Woche, ich meine, das hat immer auch natürlich zwei Seiten, aber sie sind ja doch sehr schnell in der Lage, auf dieses Thema zu reagieren. Und nach dem, was ich bisher mitbekommen ist, hat China auch vergleichsweise transparent und frühzeitig informiert, was für die Wissenschaft ja auch wiederum wichtig ist.
Sie haben offenbar über das Genom informiert, richtig, aber ob das Krankenhaus tatsächlich genau so ist, wie es gezeigt wurde, scheint jetzt in Frage zu stehen, ob das sozusagen Fake News war und ein Bild aus einem Katalog. Gut, das muss man nochmal genau hinterfragen. Aber es gibt das Bundesinfektionsschutzgesetz, und das ist interessant, dass die Länder auch in Deutschland die Erlaubnis haben, die Freizügigkeit einzuschränken, wenn also jetzt ein Krankheitsausbruch zu befürchten wäre, der weitere Folgen haben könnte, dann wäre zum Beispiel das Recht der Wohnung abgeschafft.
Ja. Das ist ein sehr, sehr tiefer Eingriff, aber ich, in der Abwägung Allgemeingesundheit bzw. Bedrohung der Gesundheitslage der Bevölkerung als letztes Mittel wohl also wichtig und richtig.
Ja, wir werden das natürlich weiter beobachten. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Christian Höppner an meiner Seite in dieser Mittagsstunde. Die EU-Kommission möchte alle 1- und 2-Cent-Stücke aus dem Verkehr ziehen. Das zumindest will wohl die Präsidentin der EU-Kommission, Frau von der Leyen. Es gibt so ein Arbeitspapier, in dem das steht. Wie fänden Sie das, Herr Höppner, wenn wir in Zukunft keine Cents und 2 Cents und auch 5-Cent-Stücke mehr hätten?
Also ich...
Es geht erstmal nur um die 1- und 2-Cent-Stücke.
Ja, ich finde, das ist wieder mal so ein typisches Pille-Palle-Thema, was die EU-Kommission vorantreibt. Wir haben ganz andere Themen und Problemlagen, die auch der Kommunikation seitens der EU-Kommission bedürfen. Und sich um diese Frage zu beschäftigen, finde ich wirklich ein bisschen lächerlich. Und es kommt noch dazu, es gibt Menschen, auch in unserem Land, in der viertstärksten Industrienation der Welt, die durchaus mit 1- und 2-Cent-Münzen rechnen. Und insofern, für mich ist das gar kein vorrangiges Thema, auch wenn es diese tollen Beispiele gibt, dass sie nach Wangerooge irgendwie die Centstücke da mit dem Flugzeug einfliegen. Mhm. Das ist natürlich dann immer Wasser auf die Mühlen der Befürworter. Und auch vor dem Hintergrund, dass die EU-Kommission sich vielleicht mit dieser Kryptowährung befassen will und so weiter, alles richtig. Aber das ist nun wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Und ich persönlich, ich mag meine 1- und 2-Cent-Stücken, obwohl ich natürlich auch viel mit Karte und mit allem Möglichen bezahle, aber trotzdem. Aber das ist jetzt nur persönlich.
Ja, ich mag es ja auch. Also ich habe es gerne in der Hand sozusagen, das Geld, auch das Kleingeld, auch wenn es dann so etwas Gewicht hat.
Ja,
dieses haptische daran finde ich sehr schön, auch dass es ein bisschen klimpert, womöglich in der Hosentasche. Aber es gibt tatsächlich wohl auch Umfragen, wonach viele EU-Staaten denken oder die Menschen dort, man bräuchte die 1- und 2-Cent-Stücke nicht mehr. Zum Beispiel in den Niederlanden wird aufgerundet vielfach. Also wenn man da 2,38 Euro zahlen soll, muss man dann 2,40 Euro zahlen, weil diese 2 Cent tatsächlich nicht mehr zurückgegeben werden können.
Ja, genau, aber es wird eben aufgerundet, nicht abgerundet.
Naja, wenn es 2,32 Euro wären, wird es wohl auf 2,30 Euro abgerundet. Also nicht immer aufgerundet.
Ach so, okay.
So, dass es sich am Ende des Tages ausgleicht.
Ja, gut, aber ich glaube, psychologisch ist das gerade wir in Deutschland haben, glaube ich, doch noch ein anderes Verhältnis oder ein unterschiedlich, aber doch ein dichtes Verhältnis zum Bargeld. Und das, was Sie gerade erwähnten, Frau Schäfer, dieses Haptische, das kenne ich von vielen, bei mir auch. Aber wie gesagt, ich bin da mehr breit aufgestellt. Ich habe sowohl Bargeld als auch Kartenzahlung und finde, wie gesagt, das will ich nochmal unterstreichen. Wir haben wirklich ganz, ganz andere große Themen, die auch viel mehr noch kommuniziert werden müssen seitens der Kommission. Das vermisse ich. Und so ein Festhalten an so einem Thema, was gerne auch natürlich medial dann wieder aufgeworfen wird, das wird dann plötzlich so groß. Aber im Verhältnis zu den Herausforderungen, die wir haben in Europa, ist das ein Pille-Palle-Thema.
Ich weiß gar nicht, ob es so sehr Pille-Palle ist, weil es geht ja doch um unsere Beziehung zum Geld. Und wie können wir denn eine Beziehung zum Geld aufbauen, wenn wir eines Tages nur noch mit Karte bezahlen? Bleibt das nicht unglaublich abstrakt dann? Das
ja,
ist
natürlich.
Doch ein wichtiges Thema.
Ja, aber deshalb, ich würde es gar nicht eben erst befördern. Ich würde sagen, klar, das Bargeld bleibt einfach da. Es gibt gar keinen Anlass jetzt, das meine ich damit. Mhm. Ich meine nicht, dass es nicht ein wichtiges Thema ist. Insgesamt natürlich auch vor dem Hintergrund, wie sichtbar bin ich im digitalen Zeitalter, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt. Also ich auf den Markt gehe und mein Gemüse dann auch mit Karte bezahlen muss, finde ich eine furchtbare Vorstellung.
Richtig, und jede einzelne Transaktion ist dann sichtbar tatsächlich.
Genau.
Ja. Also wünschen Sie sich auf gar keinen Fall, höre ich richtig. Dann sind Sie einig mit der CSU, die hat nämlich gleich gesagt, diese Pläne dürfen kein Einstieg in den Bargeldausstieg sein.
Kein Problem damit.
Die Deutsche Orchestervereinigung hat ihre Jahres-PK heute gegeben und da ist eigentlich was Erstaunliches verkündet worden, denn es gibt erstmals seit vielen Jahren, seit 30 Jahren, ein Stellenplus. Wie kommt's denn? Warum werden plötzlich wieder mehr Stellen vergeben in den Orchestern?
Vielleicht darf ich voranstellen, es gab diesen Abbau durch die Wiedervereinigung und die DDR hatte die höchste Orchesterdichte der Welt überhaupt, sodass also natürlich ein Abbau auch natürliche Ursachen hat. Diese Wende kommt jetzt, weil die Wertschätzung, so jedenfalls meine Einschätzung, die Wertschätzung für die Arbeit der Berufsorchester und aber auch der freien Ensembles wieder gewachsen ist. Wir haben auch eine Trendwende in der Betrachtung der Klassik insgesamt. Das zeichnet sich an Besucherzahlen aus. Wenn man die Opernhäuser noch mit dazu nehmen, liegen wir sogar mit den Besucherzahlen vor den Besucherzahlen, die in den Fußballstadien, also bei den Bundesligaspielen da sind, nur mal um eine Größenordnung klarzumachen. Und das Erfreuliche ist eben, dass die Wertschätzung für die künstlerische, aber auch für die pädagogische Arbeit, die die Klangkörper machen, das sind ja nicht nur die Orchester, sind auch bei den Rundfunkanstalten eben die Klangkörper, die Chöre und Bands, dass das wieder zugenommen hat. Und diesen Trend, den sollten wir nutzen, um noch stärker auf die Bedeutung dieser Arbeit aufmerksam zu machen, um sie noch stärker auch ins gesellschaftliche Leben mit ihrer Arbeit zu integrieren.
Christian Höppner, natürlich ein Vertreter der Musik, der Orchester, selber Cellist. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne, Frau Schäfer.